Mitunter ist es notwendig, das etwas genauer in den Blick zu nehmen, was uns vertraut ist, was wir zu kennen meinen. Und in Frage zu stellen, was sich scheinbar von selbst versteht. Etwa Nationalsozialismus. Dafür hat unlängst Per Leo plädiert. Bisweilen ist Leo auch als Reporter unterwegs und mischt die akademischen Routinen auf. So besuchte er 2016 eine Siegener Tagung, die sich Heideggers schwarzen Heften widmete. In seiner scharfsinnigen Kommentierung dieser Tagung monierte er die Hermeneutik des Verdachts, die er hier am Werke sieht. Jetzt Zitat: Den meisten Tagungsteilnehmern schien es allein darum zu gehen, die schwarzen Hefte auf den Symptomwert der in Anführungszeichen problematischen Stellen hinzulesen, um damit Heidegger als Person und als Philosophen endgültig seines nationalsozialistischen Charakters nicht jetzt zu überführen. So, das heißt, die ganzen Philosophen in Anführungszeichen gefallen sich in der Rolle dessen, der jetzt Heidegger seiner NS-Ideologie überführt. Ja, warum? Weil es immer wieder mal einzelne Stellen gibt, die sagen, bingo, hier, da erkennt es. Hier ist es schwarz auf weiß, ist ein Nazi. Ja? Das findet Per Leo problematisch. Ja? Also Per Leo wirft im Anschluss die Frage auf, was eigentlich gemeint sei, wenn in diesem Zusammenhang von Nationalsozialismus gesprochen werde. Im Unterschied zu den Historikerinnen wenden sich die anwesenden Philosophinnen bei dessen Bestimmung augenscheinlich auf sicherem Terrain. Leo wundert sich nicht allein über die Gewissheit, welche die Philosophinnen ausstrahlen, wenn es um die Bestimmung einer präzise abgrenzbaren NS-Weltanschauung gehe. Er lässt auch die Frage anklingen, ob die vermeintliche Sicherheit nicht Ausdruck einer, das ist jetzt alles mein O-Ton, ja, das ist kein Zitat, also ob diese vermeintliche Sicherheit nicht Ausdruck einer selbstgefälligen Positionierung sei und nicht das Ergebnis einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Also jetzt sehen Sie, das sind die Bauchschmerzen, die ihr habt. Ja, also nach dem Motto, was hilft es uns, wenn selbstgerechte Philosophen, die sich wahnsinnig kritisch wie dabei vorkommen, wenn sie nichts anderes machen, als ihre eigenen Vorbilder, Annahmen nochmal mit zu bestätigen. Da ja, kann man sagen, das ist zwar irgendwie ganz kuschelig, ist irgendwie ganz nett und vielleicht ist es auch irgendwie erhebend, also so moralisch. Er würde jetzt aber sagen, in der Sache bringt es gar nichts. Und er schlägt einen Perspektivenwechsel vor und für diesen Perspektivenwechsel tritt der Historiker Goll ein. Diesen Vorschlag, also von diesem Historiker, interpretiert Leo nun als Plädoyer für eine Verkomplizierung der Rede über den Nationalsozialismus. Statt also noch länger die Weltanschauung der Nationalsozialisten als einen leicht identifizierbaren Gedankensammlung zu unterstellen, gelte es zur Kenntnis zu nehmen, dass bestimmte Ideen und Ideologien nicht eindeutig nationalsozialistisch, sondern für sich genommen unscharf und über Partei- und Milieugrenzen hinweg populär waren. Es war, so der historische Befund, gerade die Wahrheit dieser Ideologeme, die ihre Weiterverbreitung begünstigte und ihre Anschlussfähigkeit erhöhte. Per Leo teilt die Einschätzung vieler Fachkolleginnen, dass es durchaus Alleinstellungsmerkmale der Nationalsozialisten gab. Bis 1933 waren diese jedoch eher auf einer performativen Ebene angesiedelt. Kurz, Nationalsozialist sein hieß, sich als Nazi zeigen. Deshalb wird das als Performances genannt. So, das heißt, es könnte sein, dass es jetzt, ich bin kein Mathematiker, aber in der Logik nennt man sowas, es könnte sein, dass es keine eindeutigen Merkmale gibt. Also, jetzt dagegen spricht er sich aus und sagt, wir müssen sozusagen davon rechnen, dass es erst ein Set von Merkmalen ist, dass es, dann können wir darunter sagen, also, dann, dass es wieder Nationalsozialismus ist. Ich habe die Schwierigkeiten bei der Rede von Nationalsozialismus zum Einstieg so ausführlich erläutert, weil ich den Verdacht hege, dass es sich bei der Rede über Rechtspopulismus ähnlich verhält. Auch dabei könnte es sich erweisen, dass die Selbstgewissheit der Urteilen, die sich hier häufig beobachten lässt, der Analyse nicht eben förderlich ist, und das ist jetzt noch freundlich formuliert. Es gibt, sorry, das suche ich im Folgenden zu zeigen, gute Gründe dafür, es sich nicht zu leicht zu machen, wenn in den Beiträgen zu einer öffentlich geführten Debatte die Rede von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien ist. Der Rechtspopulismus wird nicht eben selten auf unterkomplexe Weise zum Gegenstand gemacht. Was jetzt auffällt, sobald über Rechtspopulismus gesprochen wird, ja, wird er zum Thema, ändert sich der Ton. Die politischen Debatten sind auch wissenschaftliche Debatten häufig von einem Zustand der Erregung geprägt. Aber so verständlich die Erregung ist, so wenig trägt sie dazu bei, das Phänomen des Rechtspopulismus in seiner ganzen Komplexität zu verstehen. Häufig verhindert die Empörung die Einnahme einer analytischen Perspektive. Auf den Modus der Empörung zu verzichten, bedeutet keineswegs eine Bagatellisierung. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist verführerisch, dem Ressentiment mit dem Ressentiment zu begegnen und von hoher Warte aus abfällig über die anderen zu sprechen, über jene, deren Entscheidung wir missbilligen. Es gilt also, den Blick auf jene Position zu lenken, von denen aus wissenschaftliche Beiträge vorgetragen werden. Das heißt, es könnte sein, dass Eliten in dem Moment, in dem sie den Eindruck haben, jetzt mal flapsig formuliert, ihnen schwimmen die Fälle davon, sie werden nicht länger als Eliten akzeptiert, dass sie in dem Moment in der Gefahr stehen, auf das Ressentiment zurückzugreifen. Also es gibt auch ein Ressentiment von oben. Ja? Es gibt also eine Verachtung wie von oben. Und es könnte sein, dass in der Situation, ja, in der Eliten nicht mehr als Eliten akzeptiert werden, indem sie, und jetzt, dann fangen sie nicht an zu brüllen, weil sie sind ja kultiviert, ja, auch klar, ja, und sie schlagen jetzt nicht um sich und so weiter, sondern sie schreiben weiter Texte, ja, weil sie nie anderes gemacht, als Texte zu schreiben, ja. Und jetzt könnte sein, dass in die Texte, die sie schreiben, dass da sozusagen das Ressentiment reinzickert, dass sie über den Pöbel, der es war, sozusagen ihren Diskurs wollen, wie lange haben sie studiert, wie viele Akademiestitel haben sie erworben und sowas, ja. Und das soll auf einmal ihnen nichts mehr gelten. Und dass sie sozusagen diese Infragestellung der eigenen dominanten Position, dass sie die kontern mit Ressentiment, das ist der Rassismus der Eliten. So, das heißt also, es gibt das Ressentiment nicht nur von unten, ja, nicht nur von unten sozusagen der zornige Pöbel sozusagen begehrt ihn auf, sondern es gibt auch ein Ressentiment von oben. Es gibt auch ein Ressentiment der Eliten, die jetzt auf einmal nicht damit fertig werden, dass die Leute ihre eigenen Wege gehen. Politik besonders aus Princeton fragt, was ist Populismus? Das Buch hat sich sehr gut verkauft, Riesen-PR-Strategie, Zeit, FAZ, Süddeutsche, überall gab es einen großen Artikel. Die These ist in die Hölle geschrieben. Also meine These lautet, dass Kritik an Eliten ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für die Bestimmung von Populismus ist. Mit anderen Worten, Anti-Establishment-Attitüde greift zu kurz. Zum Anti-Elitären muss noch das Anti-Pluralistische hinzukommen. Was ich den Kernanspruch aller Populisten bezeichnen möchte, lautet stets ungefähr so, Zitat, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. So, also das ist jetzt so eine ganz eingängige These. Jetzt wird alles immer viel komplizierter, also nicht bei Müller bleibt es eigentlich nicht dabei, aber das ist die These. Ja? Und sehr viel mehr ist dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen, deshalb springen wir weiter. So, jetzt komme ich auf diese beiden Kollegen aus Bremen. Also, was ist jetzt die These von den beiden? Der Populismus ist eine Reaktion jetzt der Populismus. Ja? Die unterscheiden jetzt den Rechts- und Linkspopulismus, das hat Müller nicht gemacht. Müller sprach nur vom Populismus. So, was ist der Populismus? Achtung, er ist eine Reaktion auf die nicht eingehaltenen Versprechen der Demokratie. So, das heißt, es könnte sein, die Demokratie unausgesprochen, ja, macht sie Versprechen. Und das ist ja auch, viele wollen sozusagen jetzt, ne, viele Geflüchtete wollen wieder nach Europa. Warum? Ja, ich glaube auch, weil es ein Versprechen gibt. Das ist ein Versprechen einer liberalen, einer westlichen geprägten, problematisch, sozusagen, also erstmal einer halbwegs liberalen, wenn man auch der listen, Demokratie. Da gibt es sozusagen ein Versprechen. Das ist ein normatives EU-Modell. Ja? So. Und der Populismus ist die Reaktion darauf, dass dieses Versprechen immer wieder gebrochen wird. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen wir weg aus so einer sozialpsychologischen Debatte, also nichts gegen Psychologie. Ja? Nur problematisch ist es, wenn Sie die Anhänger, zum Beispiel jetzt die Wählerinnen der AfD, wenn Sie das psychologisieren, wenn Sie so darauf blicken, dann wird alles sozusagen aus der Perspektive jetzt in der Sozialpsychologie betrachtet. Und dann geht es auf einmal gar nicht mehr um Geld, es geht nicht um Machtkämpfe und so weiter, es geht auch nicht um Rassismus, sondern es wird alles sozusagen pathologisiert. Das heißt also, ein gesellschaftliches Krisenphänomen wird pathologisiert. Der Rechtspopulismus ist mit seiner doppelten Kritik nach oben, die Elite, das liberale Establishment, und nach unten, beziehungsweise nach außen, die Immigranten, der Islam, durch eine triadische Struktur gekennzeichnet. Der Linkspopulismus besitzt demgegenüber eine dyadische Struktur. Er kommt von unten und aus der Mitte und richtet sich gegen oben, die Elite, das Establishment. Einwanderer oder Minderheiten wertet er jedoch in der Regel, müsste man sagen, nicht ab. Björke und Selk weisen auf die Gefahr hin, wenn in Analyse des Rechtspopulismus die normative Begriffsverwendung dominiert und die Situiertheit der wissenschaftlichen Akteure ausgeblendet wird. Sie sprechen sich dagegen aus, gesellschaftliche Spaltungslinien zu bagatellisieren und genau jene moralische Wir-Sie-Unterscheidung zu reproduzieren, die den Protagonisten der rechten Revolte zum Vorwurf gemacht wird. Unmissverständlich halten Sie fest, die offene Frage ist unseres Erachtens nämlich nicht, ob der Populismus gut oder böse ist oder ob er der Demokratie zuträglich ist oder nicht. Hält man wie wir den zeitgenössischen Rechtspopulismus in Europa für demokratiegefährdend, ist die entscheidende Frage vielmehr, warum ist das so erfolgreich? Und die würden sagen, alles hängt davon ab, dass wir diese Frage nie beantworten. Also, Manu behauptet jetzt, es gibt zwei Waffen des Populismus diese Spielart des Populismus, also Links- und Rechtspopulismus, hängt mit der Bewegung von Objekten zusammen. Einmal sind es Objekte Menschen und einmal sind es Objekte Güter und ist Kapital. Und je nachdem, wie kritisch sie sozusagen was beobachten, das ist sozusagen die Spielart des Populismus. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie von der Bewegung von Geldströmen, ja, dass Sie das irgendwie beunruhigt, dann spricht vieles dafür, dass sie linkspopulist sind. Ja? Wenn sie sozusagen die Bewegung von Menschen, von Migrantinnen, ja, sozusagen von der Wahrheit, von Zuwanderern, wenn sie dafür sozusagen, darauf sozusagen, wenn das jetzt irgendwie eher Horrorszenario ist, dann spricht sehr vieles dafür, dass sozusagen linkspopulist sind. Manu geht jetzt mit dem eigenen Milieu hart ins Gericht, also mit der eigenen Disziplin, und er sagt, es kommt zu einer Verkopplung von zwei Neigungen. Erste Neigung. Weil in der Welt der Mittelschicht Verteilungs- und Knappheitsfragen kaum noch mit besonderer Dringlichkeit erlebt würden, lasst auch die Neigung nach, diese zum Gegenstand der Analyse zu machen. Man hält es hier nicht für schicklich, sich damit intensiv zu befassen. Zweite Neigung ist die mangelnde Berücksichtigung der eigenen Positioniertheit. Ja? Dass die eigenen politischen Haltungen und moralischen Überzeugungen auch sozialökonomischen Voraussetzungen geschuldet sein könnten, wird kaum einmal in Betracht gezogen. Und meist bleibt ausgespart, dass ein kosmopolitischer, weltoffener und liberaler Lebensstil mit Prestige und Einkommen korrelieren könnte. So, dann könnte es sein, ja, dass diese, so nennt es ein Manu, dass die Rede über von rechtspopulistischen Protesten auch eine Eliten-Selbstvergewisserung ist. Da wird es auf einmal sozusagen irgendwie, sie gewissen sich ihre eigene Position, wenn sie über den rechten Pöbel sprechen. Gut, so, jetzt kommen wir zum letzten Buch. Cornelia Kopetsch, jetzt Zitat aus den ersten Seiten, Seite 10 oder 11 oder sowas. Da heißt es, das vorliegende Buch möchte einen Beitrag zur Selbstdezentrierung akademischer und sozialwissenschaftlicher Diskurse leisten, indem es deren Standpunkte auf gesellschaftliche Standorte, das heißt auf soziale Lagen, innerhalb des Sozialraums bezieht. Und dann geht es jetzt bei meinem Skript weiter, ich paraphrasiere das. Kopetsch rechnet also mit einer Standortgebundenheit der Erkenntnis mit situierten Erkenntnissubjekten und damit, dass es eine besondere Wachsamkeit bedarf, um der Logik der Repräsentation zu durchbrechen. So. Die Kämpfe, die gegenwärtig ausgetragen werden, entzünden sich nicht in erster Linie an Verteilungsfragen. Als viel bedrohlicher werde die Entwertung des eigenen Lebensentwurfs erlebt, die dominante Konfliktlinie verlaufe daher auf einer symbolischen Ebene. Weder ein kosmopolitischer, liberaler und urbaner Lebensstil hegemonial, also wird der dominant prägend, ja, nötige er jene, die diesen nicht praktizieren, dazu, den eigenen Lebensentwurf als minderwertig zu betrachten. Und jetzt ist die Frage, was machen Sie? Also was machen Sie, wenn Sie den Eindruck haben, Sie werden hier abgehängt? Auch möglicherweise kleine Handwerker, da haben Sie 5 Angestellte, ist alles okay. Und Sie haben ein Auto, ein größeres Auto, als diese ganzen scheiß Intellektuellen überlegen und so weiter. Die natürlich, Achtung, jetzt denken an die Gelbwesten, die natürlich gar kein Auto fahren. Und auch stolz aus und kein Auto fahren. Ist ja auch gut, kein Auto zu fahren. Ja? Nur es könnte sein, dass der Handwerker, dass er die Mieten in Berlin vielleicht noch bezahlen kann, aber auf keinen Fall in München. Ja? Das heißt, wo wohnt der Handwerker in München? Der fährt möglicherweise eine halbe Stunde in die Stadt, ja? Mit seiner Röhre und Karre. Und das sind sie natürlich erhaben. Wir können auch da Auto fahren, ja. Doch Carsharing und so weiter. Ja. Erklären Sie mal dem Handwerker, also ich bin kein Handwerker so, ja, aber der wird Ihnen wahrscheinlich sagen, bist du bescheuert irgendwie? Hast du eine Ahnung, was es heißt, Handwerker zu sein? So, das heißt also, es gibt einen symbolischen Machtkampf. Sie argumentiert also mit Pierre Bourdieu, es gibt einen symbolischen Machtkampf. Und jetzt wieder zurück, jetzt haben wir also 4 Bücher vorgestellt, also langen Vorlauf zum Nationalsozialismus, ja, 4 Bücher vorgestellt. Ja. Wie blicken die Einzelnen auf diese Debatte? Und jetzt komme ich wieder zurück. In meinem Manuskript jetzt weiter, in einer hilflosen Bewegung wiederholt der Antipopulismus genau jene Geste der Ausgrenzung, die er den Anhängern der rechten Revolution vorgemacht. Ja? Also dieses Wir und Sie und Wir, das ist ja sozusagen, was sie den Vorwurf machen. Ja? Sie machen den Vorwurf, dieses, ne, da ist die Elite, hier ist das Volk. Es gibt also sozusagen dieses duale Modell. Und genau dieses duale Modell taucht bei vielen wieder auf, die vom Rechtspopulismus sprechen. So, das heißt also, jetzt nach Philipp Manow geht das irgendwie weiter, ganz ähnlich könnte man sagen, es ist fatal, wenn wir versuchen, Theoriedefizite durch Moralüberschuss zu kompensieren. Also Theoriedefizite, die müssen wir auch arbeiten. Und es hilft, ein höheres Maß an Moral hilft uns überhaupt nichts, wenn unsere Analyse nicht überzeugt ist. Letzte Seite, ich komme zum Schluss und nochmal auf Paneo zurück. Es gibt gute Gründe dafür, sich bei der Rede vom Rechtspopulismus nicht zu leicht zu machen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie zeigen. Die Beiträge aus Soziologie und Politikwissenschaft lassen eine Ringe um wissenschaftliche Reflexivität erkennen. Dies prägt sich noch deutlicher aus, wenn Mann, Frau auch die Artikel und Essays berücksichtigt, mit denen die Autorinnen sich wechselseitig beobachten. Ja, das machen sie auch nicht, weil die Kopetsch kommentiert, Manu kommentiert, Müller und so weiter. Das ist also wirklich so eine Debatte, die da geführt. So, und sie monieren bisweilen auch die Neigung zu moralisieren. Diese Neigung zur Moralisierung ist auch der Erziehungswissenschaft nicht fremd, also meiner Disziplin. Wir in der Erziehungswissenschaft sind auf überzeugende Erklärung von Logik und Genese der rechten Revolte angewiesen. Und wir tun den Praktikerinnen keinen Gefallen, wenn wir ihre Arbeit an Ansprüchen messen, die sie kaum erfüllen können. Als Pelleo nach Freiburg zurückkehrt, nach einem Sommer, kommt er also zurück nach Freiburg, jetzt schreibt er sich für Neueste Geschichte ein und besucht bei Ulrich Herber, das ist ein ganz renommierter NS-Forscher, ein Seminar zur sozialistischen Vernichtungspolitik. Ja, und jetzt das letzte Zitat, und dann schließe ich, grandioses Zitat: Herbert wusste, dass es vor allem die philosophische Dimension des Holocaust war, die uns reizte. Dass wir vor allem diskutieren wollten und dazu neben etwas Füllvokabular am liebsten nur die Adjektive systematisch, industriell, staatlich und singulär verwendet hätten. Doch gleich in der ersten Sitzung machte uns klar, dass das mit ihm nicht zu haben war. Herbert reformierte unser kirchentagsmäßiges Bild vom Holocaust, indem er ihn von einer monströsen, aber letztlich einfachen Tatsache, Hitler lässt die Juden jagen, umbringen, die eine Schlüsselstelle in unserem Gefühlshaushalt eingenommen hatte, zu einem hochkomplexen, nur mit größtem Fleiß und äußerster Anstrengung rekonstruierbaren Prozess machen. Für Überzeugung mal kein Platz. Vielen Dank, das ist das, was ich vorbereitet habe.